Sie hören den Kurier.
Hallo bei einer neuen Folge der Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute gehen wir einem Mysterium auf den Grund, das wohl jeder kennt. Das Bermuda-Dreieck. Zwischen Miami, Puerto Rico und den Bermudas liegt ein Gebiet, das Piloten und Seeleute immer noch oft mit einem mulmigen Gefühl durchqueren. Das Bermuda-Dreieck, auch Teufels- oder Todesdreieck genannt, scheint Flugzeuge und Schiffe nämlich einfach zu verschlingen. Hunderte Menschen sollen in diesem Seegebiet bereits ihr Leben verloren haben. Aus welchem Grund, weiß niemand. Verschwörungstheoretiker glauben an UFOs oder Wurmlöcher, die die Schiffe verschwinden lassen. Naturwissenschaftler erklären die ungewöhnlichen Vorgänge eher durch ein gestörtes Erdmagnetfeld oder vulkanische Aktivität am Meeresgrund. Die Fakebusters haben sich die Theorien rund um das sagenumwobene Gebiet angeschaut und mit Experten gesprochen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Dass es im Bermuda-Dreieck nicht mit rechten Dingen zugeht, brannte sich als erstes im Jahr 1945 in die Köpfe der Menschen ein. Es ist der bis heute bekannteste Vorfall in diesem Seegebiet und geht als Flight 19 in die Geschichte ein. 5. Dezember 1945. 5 Torpedobomber der US Navy sollen ihren letzten Übungsflug, genannt Flight 19, absolvieren, bevor die Piloten in den Dienst eingezogen werden. Mit Besatzungsmitgliedern umfasst die Crew 13 Mann. Sie sollen in dem Flug über dem offenen Meer ihr Können in der Navigation beweisen. Außerdem ist eine Bombenzielübung geplant. Die Wetterbedingungen an diesem Tag sind gut. Um 14.10 Uhr starten die Maschinen vom Stützpunkt Fort Lauderdale. Um 15 Uhr wird laut Funkspruch die letzte Bombe am geplanten Zielort abgeworfen. Die Torpedobomber machen Kehrt, um zurückzufliegen. Um 16 Uhr ist der nächste Funkspruch zu hören. Der erfahrenste Pilot des Manövers funkt, dass sich seine Piloten verirrt hätten und er ihnen deshalb vorausfliegen will. Er sei sich sicher, über den Florida Keys zu sein. Doch beide Kompasse der Maschine seien defekt. Irgendetwas stimme nicht. Er orientiere sich an der Sonne, um nach Fort Lauderdale zurückzufliegen, gibt er dem Stützpunkt durch. Danach wird die Funkverbindung immer schlechter. Der Stützpunkt versucht 2 Stunden lang, die Piloten wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Gegen 18.20 Uhr können noch einmal Funksprüche gehört werden. Wir müssen notwassern, wenn wir die Küste nicht erreichen. Wenn das erste Flugzeug unter 10 Gallonen fällt, gehen wir alle zusammen runter. Danach bricht die Verbindung ab. Es herrscht schwerer Seegang und starker Wind. Ein 13-köpfiges Team macht sich auf die Suche nach der Maschine. Auch dieses Flugzeug wird verschwinden. Ein Tanker meldet eine Explosion etwa 200 Kilometer entfernt des Bermuda-Dreiecks, also eigentlich an dieser Stelle, wo der Suchtrupp gesucht hätte. Und tagelange Suchaktionen bleiben danach erfolglos. Von keiner der Maschinen werden jemals Wrackteile gefunden. Was war passiert? Bis heute ist Flight 19 ein Mysterium, ebenso wie viele andere Unglücke in dem Seegebiet. Das Kohleschiff USS Cyclops verschwand schon 1918 auf unerklärliche Weise mitsamt seiner Besatzung von 309 Mann. Das Frachtschiff war am Weg von Rio de Janeiro nach Baltimore, wo es aber nie ankam. Suchaktionen blieben erfolglos. Am 30.01.1948 verschwand dann das Passagierflugzeug Tiger Star. Nur knapp ein Jahr später eine weitere Passagiermaschine und am 17.01.1949 dann die dritte. 1952 verschwindet dann der japanische Frachter Raifuku Maru. 1963 konnten vom Schiff Sulphur Queen nur noch Rettungswesten und kleinere Wrackteile gefunden werden. Und auch dazwischen kommt es immer wieder zu unerklärlichen Unglücken. Das letzte bekannte spielte sich erst Ende 2020 ab. Ein 8 Meter langes Boot mit 20 Passagieren auf dem Weg von den Bahamas nach Florida verschwand spurlos. Trotz intensiver Suche gibt es bis jetzt keine Hinweise auf das Verschwinden des Schiffs. Abgesehen von den Verunglückten gibt es auch mysteriöse Vorkommnisse, bei denen die Beteiligten überlebt haben. Und die hat sich unsere Podcast-Volontärin Sarah Weisgram genauer angeschaut. Hallo Sarah.
Hallo.
Du hast uns einen Vorfall im Bermuda-Dreieck mitgebracht, der wirklich unglaublich klingt.
Ja, genau. Es geht dabei um den Flug der Boeing 727 der National Airlines. Im Landeanflug auf Miami soll die Passagiermaschine plötzlich vom Radar verschwunden sein. Insgesamt konnte man das Flugzeug 10 Minuten lang nicht orten. Dann tauchte es plötzlich wieder auf und landete. Die Passagiere und die Crew sollen gar nicht mitbekommen haben, dass sie für 10 Minuten verschwunden waren. Aber als sie landeten, sollen die Uhren von allen Personen, die in dem Flugzeug waren, 10 Minuten nachgegangen sein. Man muss aber dazu sagen, dass diese Schilderung von einem Autor stammt und es keine Zeugen für den Vorfall gibt.
Okay, das ist also vermutlich frei erfunden.
Ja, genau, das könnte sein. Aber es gibt einen Mann, der über einen ähnlichen Vorfall berichtete. Und er spricht auch sehr gerne darüber. Sein Name ist Bruce Gernon. 1970 befand er sich auf einem Flug mit einer kleinen Maschine über dem Bermuda-Dreieck. Das Wetter war schön, aber trotzdem sah er auf einmal eine einzelne Wolke, die sich sehr schnell vorwärts bewegte. Was dann passierte, erzählte Gernon in einem Interview mit Fox News.
I figured, well, that's the only way I'm going to get out of here, is to fly through this. And when I entered the tunnel, these lines instantly formed. They were fully rotating counterclockwise, which is forward in time. And that's what I believe I was seeing, the time, the fabric of time itself.
Er sagt, dass er in eine Art Tunnel hineingezogen wurde und das Gefühl hatte, er bewegt sich in der Zeit vorwärts. Als er diesen Tunnel verlassen hatte, sollen die Instrumente ausgefallen sein und er war plötzlich ganz woanders, als er hätte sein sollen, nämlich schon über Miami. Das würde bedeuten, dass er 30 Minuten in wenigen Sekunden absolviert hat. Auch seine Uhr habe später nicht mit der wahren Zeit zusammengepasst. Genauso soll es ja auch bei der Boeing gewesen sein.
Und wie erklärt Gernon das?
Ja, er glaubt, dass das ein elektromagnetischer Nebel oder eine Art Wurmloch war.
Danke, Sarah. Das klingt alles sehr spannend. Um uns diese Theorie erklären zu lassen, haben wir einen absoluten Experten gefragt, nämlich den Vizedekan des Physikinstituts an der Uni Wien, Pietro Krustschel. Weil der Professor für Gravitationsphysik unsere Fragen per Mail und auf Englisch beantwortet hat, fasse ich für euch jetzt zusammen, was er von der Wurmlochtheorie hält. Er bezog sich zunächst darauf, dass Aliens das Bermuda-Dreieck vielleicht als Wurmloch-Hotspot nutzen. Krustschel meint, dass das den Aliens aber eher nicht anzuraten wäre. Nach der Einstein-Rosenbrücke bräuchte man für Reisen ein Wurmloch mit einem Durchmesser von ca. 10 Metern. Um so ein Wurmloch zu erzeugen, bräuchte es Energie, die 1000 Mal der Masse der Erde entspricht. Das wäre also schon ein kleines Problem. Um dieses 10 Meter große Wurmloch für 10 Sekunden offen zu halten, bräuchte es wiederum die Energie, die die Explosion von 20.000 Sonnensystemen erzeugt. Die Einstein-Rosenbrücke kann man als Erklärung für ein Wurmloch also ausschließen. Ähnlich ist es auch mit anderen physikalischen Modellen, wie die Schwarzschild- bzw. Kerr-Metrik. Die Erde würde durch so große Massenenergie quasi zusammenbrechen. Die einzige Lösung wäre negative Energie, die durch den sogenannten Casimir-Effekt entstehen kann. Diese Energie kann produziert werden, das ist nachgewiesen. Allerdings nur unter mikroskopischen Maßeinheiten. Die Conclusio von Professor Krustschel ist folgende. Wenn die Aliens einen Mechanismus haben, der negative Energie erzeugen kann und sie 6 Millionen Sonnen binnen 10 Sekunden explodieren lassen können und zusätzlich noch einen One-Way-Transport eines kleinen Schiffs von den Bermudas zu ihrem eigenen Universum organisieren könnten, dann bitte, dann sollen sie es machen. Haben sie das alles nicht, kann man es aber vergessen. Dass sich im Bermuda-Dreieck von Zeit zu Zeit ein Wurmloch öffnet, ist also nicht die Erklärung, nach der wir suchen. Immer wieder werden auch Methangasvorkommen am Meeresboden für die Unglücke verantwortlich gemacht. In der Geowissenschaft wird angenommen, dass es im Bermuda-Dreieck große Vorkommnisse von Methangas gibt. In großer Tiefe soll es sogenannte Methanhydrate geben. Das sind Brocken, die wie Eis aussehen und Methan beinhalten. Wenn es zu Schwankungen der Temperatur oder des Drucks kommt, zerbrechen die Brocken und das Gas steigt an die Meeresoberfläche. Das kann Schiffe förmlich verschlingen, denn große Mengen Gas verringern die Dichte des Wassers, die Oberflächenspannung sinkt und das Schiff hat sozusagen keinen Halt mehr. Dass es vulkanische Aktivität im Bermuda-Dreieck gibt, ist auch schon bewiesen. An der Wasseroberfläche konnte immer wieder sogenannter weißer Schaum gefunden werden. Forscher haben Proben entnommen und Spuren von Schwefel und Lithium gefunden. All diese Theorien sind plausibel und erklären das plötzliche Verschwinden von Schiffen. Aber das alles hätte keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Warum ist das Bermuda-Dreieck also auch für Piloten angeblich so gefährlich? Das fragen wir jetzt den stellvertretenden Chefredakteur von Austrian Wings, Gerald Eigner. Hallo. Gibt es eine Erklärung dafür, dass Kompasse einfach ausfallen bzw. passiert das öfter in der Luftfahrt?
Also die Navigation in Flugzeugen stützt sich jetzt nicht bloß auf den Kompass. Da gibt es mehrere Systeme. Das beginnt mit einem sogenannten Trägheitsnavigationssystem mit einer ganz hochpräzisen Sensorik. Das bestimmt zum Beispiel die Raumlage, die Richtungen und Bewegungen. Und dann natürlich, wie wir es alle aus dem Auto und auch schon vom Mobiltelefon kennen, das GPS zur Positionsbestimmung. Früher gab es dann auch die sogenannten Funkfeuer, das sind Sender, mit denen das Flugzeug die Richtung angezeigt bekommt, also ganz ähnlich wie ein Kompass, der sich ja auch zum magnetischen Nordpol hin ausrichtet. Beim Instrumentenflug, also im Unterschied zum Sichtflug, ist der Pilot selbstverständlich auch auf den Kompass mit angewiesen. Ja, und der weist tatsächlich regelmäßig völlig nachvollziehbare Fehler auf, zum Beispiel im Zuge von Beschleunigungen. Da gibt es auch sogenannte Kompassdrehfehler bei Kurvenflügen, also bei Kurven, die von einem Nordkurs aus beginnen, zeigt der Magnetkompass anfangs eine gegenläufige Drehung an. Das wäre ein sogenannter Drehfehler und darauf werden Piloten ausgebildet. Früher war ein Kompass, eine Landkarte und eine Uhr, das waren die wichtigsten Komponenten für einen Piloten bei seiner Navigation. Und ja, auch wenn der Magnetkompass heute eher ein Schattendasein, kann man sagen, in vielen Cockpits fristet, bleibt er natürlich ein unverzichtbares Instrument. Das heißt, ein klassischer Kompass kann jetzt nicht so einfach ausfallen, wie man das vielleicht sich bei einem Gerät vorstellt, dem jetzt der Strom ausgeht. Es gibt aber einige wenige Situationen, in denen so ein Kompass nicht hochpräzise arbeitet und darauf werden Piloten natürlich ausgebildet. Und zudem ist ja, wie gesagt, der Kompass auch nicht das einzige Instrument, das zur Navigation herangezogen wird.
Also man müsste trotzdem weiterfliegen können und sich orientieren können.
Ja, also dass Instrumente ausfallen, dass Instrumente unpräzise sind, dass es Schwierigkeiten gibt, das muss zum Handwerkszeug eines Piloten gehören und damit muss man umgehen können, denn gerade das Beherrschen von Notsituationen ist ja auch elementar, wenn man im Flug unterwegs ist.
Das bringt mich aber gleich zu der nächsten Frage. Und zwar gibt es Situationen, in denen Piloten die Orientierung einfacher verlieren können als normalerweise. Beispielsweise über dem offenen Meer ist es da schwieriger, sich zu orientieren und zu navigieren.
Orientierungsverlust beim Piloten ist tatsächlich eine immense Gefahr in der Luftfahrt und meist geschieht das, wenn die Sichtbedingungen schlecht sind, der Pilot also keine räumliche Referenz mehr hat und auch ein Instrumentenflug nicht möglich ist. Es gibt also Situationen, in denen ein Pilot nicht mehr weiß unter Umständen, wo oben und unten ist, weil ihm tatsächlich die visuelle Wahrnehmung dazu fehlt. Und das kann dann natürlich der Auslöser von Unfällen sein. Das sieht man beispielsweise vereinzelt bei kleinen Privatmaschinen, die unter Umständen mit wenig erfahrenen Piloten auf Nachtflügen oder in schlechten Witterungsverhältnissen unterwegs sind. Über dem Meer ist es auch tatsächlich schwieriger, sich visuell zu orientieren, denn die einzige Referenz für die Himmelsrichtung ist ja dort die Sonne und die Borduhr. Und wenn man die Sonne nicht sieht, dann bleibt auch nur noch der Kompass. Generell muss bei schlechter Sicht ein Flugzeug Instrumentenflug geeignet und entsprechend ausgerüstet sein, natürlich auch der Pilot entsprechend ausgebildet. Und das alles trifft ja bei Verkehrsmaschinen zur kommerziellen Passagierbeförderung zu. Letztlich befinden sich dort auch immer zwei Piloten im Cockpit, die sich vor allem in solchen herausfordernden Flugphasen optimal unterstützen können und dann auch für ein Vier-Augen-Prinzip sorgen.
Gibt es eigentlich Gebiete, in denen das Fliegen besonders gefährlich ist, wo man ungern reinfliegt als Pilot?
Gefährlich wird es immer dort, wo ein Pilot mit einer Situation konfrontiert wird, für die er nicht qualifiziert ist oder wenn fliegerische Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden. Gefährlich ist jetzt in diesem Kontext vielleicht nicht immer automatisch der richtige Begriff. Es gibt herausfordernde Gegenden in der Fliegerei und das auch hier bei uns in Österreich. Piloten zum Beispiel, die regelmäßig in Innsbruck landen, werden mit Sicherheit bestätigen, dass es dort häufig deutlich anspruchsvoller zugeht als zum Beispiel auf Palma de Mallorca. Das hat mit der Topografie und dem typischen Wetter zu tun. Wir beobachten allerdings auch immer wieder, dass bei manchen Airlines die Sicherheitskultur weniger ausgeprägt ist als bei anderen. Und da gibt es einige Fluggesellschaften, wo man sich dann bedauerlicherweise kaum wundert, wenn im Zuge einer Notfallsituation die Entscheidungen und Handgriffe nicht hundertprozentig richtig sitzen, einfach weil das fortlaufende Piloten- und Flugbegleitertraining dort unter Umständen sehr minimal gehandhabt wird und im Regelbetrieb der Autopilot die Steuerung übernimmt. Und gerade durch die technische Unterstützung, die ja heute in Verkehrsflugzeugen verbaut ist und dem Piloten zweifellos viel Arbeit abnimmt, ist genau dieses intensive Training für den herausfordernden Ernstfall umso wichtiger. Und dabei gilt der Grundsatz Aviate, Navigate, Communicate. Also flieg das Ding, navigiere es und kommuniziere die Lage, und zwar exakt in dieser Reihenfolge. Wer gut ausgebildet ist und auch die Flugvorbereitung gewissenhaft angeht, wird kaum in vermeidbar kritische Situationen geraten, aber natürlich dann auch mit unerwartet auftretenden Notsituationen überlegt und kompetent umgehen können. Wohingegen Piloten, denen dieses Training fehlt, die geraten natürlich dementsprechend auch schneller an ihre Grenzen.
Es ist ja so, dass gerade im Fall vom Bermuda-Dreieck viele Piloten davon berichten, dass sie plötzlich vom Kurs abgekommen sind. Wie gefährlich ist das eigentlich?
Das ist ein bisschen eine Definitionssache. Wenn man als Pilot einer kleinen Privatmaschine ohne Instrumentenflugunterstützung im schlechten Wetter unterwegs ist und dort Hindernisse übersieht, dann ist ein Absturz möglicherweise natürlich vorprogrammiert. Wenn man bei guter Sicht und sozusagen allein auf weiter Flur unterwegs ist, dann tun ein paar Grad Kursabweichung natürlich nichts zur Sache, was jetzt Gefahrenpotenzial bedeuten würde. In der kommerziellen Verkehrsfliegerei sorgen natürlich viele Komponenten dafür, dass alle, die sich den Luftraum teilen, auch entsprechend sicher unterwegs sein können. Das betrifft nicht nur die Piloten im Cockpit, sondern auch die Flugverkehrskontrolle am Boden, also die sogenannten Lotsen. Und auch denen fällt es ja im Regelfall rasch auf, wenn ein Flugzeug nicht mehr auf seinem zugewiesenen Kurs unterwegs ist. Zusätzlich sorgen sogenannte Antikollisionssysteme dafür, dass sich Verkehrsflugzeuge nicht gefährlich annähern können und würden im Fall des Falles auch rechtzeitig entsprechende Handlungsanweisungen direkt an die Piloten ausgeben. Das heißt, gefährlich ist und bleibt Fliegen immer dann, wenn man orientierungslos unterwegs ist. Und wie bei allen Formen der Mobilität ist dann meistens nicht die Technik, sondern tatsächlich der Faktor Mensch das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Wenn also ein Pilot im sprichwörtlichen Blindflug unterwegs ist und demzufolge vom Kurs abkommt, dann kann das natürlich verheerende Folgen haben. Und glücklicherweise ist das aber etwas, was nur äußerst selten vorkommt, und deshalb stehen Flugzeugunglücke ja auch in den Schlagzeilen, eben weil es verhältnismäßig selten passiert. Die Tragödien, die sich vergleichsweise auf unseren Straßen tagtäglich abspielen, sind da für die meisten tatsächlich schon zur Normalität geworden und finden dann oft nur noch eine Randbemerkung.
Jetzt kommen wir nochmal zum Bermuda-Dreieck konkret zurück. Glauben Sie eigentlich, dass es dort besondere Vorkommnisse gibt, oder ist das alles Seemannsgarn oder Fliegereigarn? Ich weiß nicht, wie man das nennt in der Fliegerei.
Also im Bermuda-Dreieck selbst gibt es fliegerisch so wenig Zwischenfälle wie auch überall anders. Viele Erzählungen und Mythen, die sich da um das Bermuda-Dreieck ranken, gerade wenn es um angebliche Gefährdung von Flugzeugen geht, ist das alles reine Fiktion. Wohl ist wissenschaftlich bewiesen, dass sich dort im Meeresboden große Mengen an Methangas befinden, was tatsächlich vereinzelt zu sehr starken Druckunterschieden und auch Seebeben führen kann. Das betrifft dann aber maximal Schiffe im Ozean und keinesfalls Flugzeuge in 11 Kilometern Reiseflughöhe.
Das heißt, keine Angst vor dem Bermuda-Dreieck?
Ich kenne persönlich keinen Piloten, der Angst vor dem Bermuda-Dreieck hat, und demzufolge braucht auch definitiv kein Passagier Angst davor haben.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Herr Aigner.
Sehr gerne.
Wir fassen noch einmal zusammen. Das Bermuda-Dreieck ist seit Jahrzehnten ein Mythos. Es wird als gefährliches Seegebiet beschrieben, das Schiffe und Flugzeuge einfach verschluckt. Tatsächlich könnte es sein, dass Methangasvorkommen dort eine große Gefahr für Schiffe darstellen und sie einfach binnen weniger Minuten sinken. Belege dafür gibt es aber keine wirklichen. Was die Luftfahrt betrifft, ist das Gebiet laut den Experten nicht gefährlicher als andere. Tatsächlich ist es so, dass dort am Wasser und in der Luft sehr viel Verkehr herrscht, und wenn es dort zu einem Unglück kommt, dann wird darüber eben häufiger berichtet als an anderen Orten. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.korea.at/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at/podcasts.